Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Marina Schweizer und zum Tag der Arbeit schauen wir heute im Sport genauer hin bei den Arbeitsbedingungen. Für die meisten Menschen ist es Hobby, für einige ist der Sport aber irgendwann zum Beruf geworden. Nicht alle sind Millionäre wie Toni Kroos, Angelique Kerber oder Dirk Nowitzki. Haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon einmal überlegt, wie das im Hockey, in der Leichtathletik oder im Eisschnelllauf ist? Viele von den Sportlerinnen und Sportlern haben keine klassischen Arbeitsverträge mit Arbeitszeitenregelung und Urlaub. Dazu kommt zum Beispiel die Frage, wie das mit Arbeitsschutz ist, wenn das Strapazieren des Körpers praktisch dazugehört. Wir fragen heute nach. Privilegiert und trotzdem ausgebeutet? Auch die Deutschlandfunk-Denkfabrik hat im Jahr 2022 Arbeitsbedingungen zum Thema und deshalb hatten wir einen doppelten Grund, anlässlich des 1. Mai unsere beiden Gäste einzuladen. Zugeschaltet sind Benno Möhlmann, ehemaliger Fußballprofi und Trainer in der Bundesliga. Und er war der Mann, der 1987 die Spielergewerkschaft Spielervereinigung VDV mitgegründet hat, deren erster Präsident er war. Die VDV ist die Vereinigung der Vertragsfußballspieler in Deutschland. Und Johannes Herber war Basketballprofi und Nationalspieler. Er hat vor inzwischen 13 Jahren im Basketball die Spielerinitiative SPIN mitgegründet, hat bei der World Players Association gearbeitet und ist seit 2019 Geschäftsführer des Vereins Athleten Deutschland. Ihnen beiden herzlich willkommen. Und weil wir ja auch schauen wollen, was sich schon alles getan hat in den vergangenen Jahrzehnten, starten wir mit der Situation vor inzwischen 35 Jahren und mit Ihnen, Herr Möhlmann. Wir gehen zurück zur Gründung der VDV Ende der 80er Jahre. Herr Möhlmann, was hat Sie damals 1987 eigentlich dazu bewogen, sich für Spielerrechte stark zu machen?
Ja, es war ja so ziemlich am Ende meiner aktiven Spielerkarriere. Und ich habe dann in den Phasen, wo ich verletzt war, doch etwas mehr Zeit gehabt, über bestimmte Dinge nachzudenken. Und der Ansatz war im Grunde, ja, dass es mich zunächst gestört hat, dass bei allen möglichen Fußballthemen zwar ab und zu ein Spieler auch gefragt wurde und seine Meinung damit einbringen konnte, aber das ja überhaupt nicht koordiniert war und das auch nicht. Ich fand auch meine Meinung nicht wahr. Und insofern wollte ich vom Ansatzpunkt einfach eine Stelle schaffen, dass wir uns auch austauschen können innerhalb der Spielergruppe und dass wir überhaupt über einen Standpunkt entwickeln können und den dann auch irgendwo rüberbringen. Alle möglichen anderen Abteilungen, ob es Präsidenten waren, Manager, Trainer, selbst die Masseure haben sich zu dem Zeitpunkt schon getroffen und irgendwo ihre Standpunkte offengelegt. Und nur die Spieler, die haben jeder für sich alleine rumgewurschtelt da.
Sie standen ja damals vor einem Wechsel von Werder Bremen zum Hamburger SV, so um die Zeit. Sie waren ja schon gestandener Fußballprofi, können Sie noch Situationen rekapitulieren, bei denen Sie dachten, also ich brauche hier einfach auch die anderen Profis, ich bin hier in Situationen irgendwie allein gelassen, mir fehlt auch Information teilweise über meine eigene Situation?
Ja, dass mir Informationen gefehlt haben, das ist sicherlich das ein oder andere Mal vorgefallen, gerade jetzt in der verletzten Zeit, wo du dann nicht 100% weißt, wie du jetzt irgendwo an dein Unfallgeld letztlich kommen sollst.
Und, so eine Art Unfallversicherung als Berufstätiger.
Also der Ansatz, den ich vorhin gesagt habe, dass ich auch als Kapitän von Werder Bremen damals einfach oft angerufen worden bin, zu bestimmten Themen. Und es war ja auch eine Zeit, wo der Fußball ist ja immer irgendwo auch hinterfragt worden und ist ja nicht immer von allen Seiten mit offenen Armen aufgenommen worden. Und dann ging es ja auch um das Bild des Fußballs nach draußen und auch um die Spieler, die ja auch damals schon so in den Medien da teilweise gierig und Individualisten waren. Und die Bauherrenmodelle-Zeit war das, wo Steuersparmodelle da überteuerte, da angeboten wurden und dann auch an Spieler verkauft wurden. Und zwar diese Zeit, da gab es immer Ansatzpunkte, die mich gestört haben und wo ich gedacht habe, wenn wir da eine Stelle für uns aufbauen können, die unabhängig vom Eigenprofit, da die Spieler beraten kann in allen Fragen, in rechtlichen Fragen, in steuerrechtlichen Fragen, in verletzten Fragen, auch in dem Übergang, in dem ich ja auch war als 30-, 32-jähriger Spieler zu dem Zeitpunkt, dann eine Begleitung vielleicht zu schaffen, die hilft, was macht man nach der aktiven Karriere, weil man hat ja noch 30 Arbeitsjahre irgendwie vor sich. Und diese Fragen haben mich schon beschäftigt. Für mich selber denke ich, wäre ich auch alleine klargekommen. Ich hatte schon ein paar Geschichten so drumherum versucht, zumindest anzufangen, noch nicht aufgebaut, aber das hätte schon funktioniert. Aber beschäftigt hat mich diese Situation schon.
Johannes Herber, auch Sie haben sich gegen Ende Ihrer aktiven Karriere immer mehr eingesetzt für Spielerrechte und sind dann ja auch beruflich dort geblieben. In welchem Teil der Erzählung von Herrn Möhlmann jetzt aus dem Ende der 80er Jahre finden Sie sich denn im Hier und Heute noch wieder?
Ich glaube, der generelle Impuls, den Herr Möhlmann gerade beschrieben hat, nämlich warum sich Spieler und Spielerinnen zusammenschließen, ist eigentlich immer noch derselbe. Es gibt einfach Macht- und Informationsasymmetrien zwischen den Arbeitgebern oder jetzt auch im Falle der Athletinnen und Athleten, die wir vertreten, den Verbänden und denjenigen, die am Ende auf dem Platz stehen und die Leistung bringen und natürlich auch den Wert schaffen. Ja, und ich glaube, diese ist uns erhalten geblieben. Athleten Deutschland jetzt arbeitet natürlich hart daran, sozusagen dieses Machtungleichgewicht Stück für Stück auszugleichen. Aber der grundlegende Impuls, nämlich auch, was Herr Möhlmann beschrieben hat, eine Plattform zu schaffen, die untereinander Transparenz schafft, die auch die Athletinnen und Athleten zusammenbringt, ihnen auch so eine Art Solidaritätsgefühl gibt, das ist ganz wichtig. Und insofern, diese Arbeit endet ja auch nie. Es kommen ja auch ständig neue Athletinnen und Athleten aus dem Nachwuchs herein und das Gespräch beginnt an vielen Stellen dann wieder von vorne.
Das Klientel bei Athleten Deutschland ist ja trotzdem ganz anderes. Sie träumen wahrscheinlich von Bedingungen von Vertragsfußballspielern, oder?
Das stimmt. Das Klientel ist tatsächlich ein anderes. Wir vertreten ja vorrangig Athletinnen und Athleten, die keine arbeitsvertraglichen Verhältnisse mit den Verbänden haben. Es gibt natürlich auch einige aus dem Profisport, aus den Ligen, die haben dann ganz normale Arbeitsverträge. Aber das Gros unserer Mitglieder ist entweder bei der Bundeswehr engagiert oder, und das sind wirklich die allermeisten, sind Solo-Selbstständige, die sich halt irgendwie durchschlagen müssen. Die bekommen natürlich auch eine Förderung über den Bund und die Deutsche Sporthilfe. Aber in puncto ihrer Arbeitsrechte sind sie im Grunde Solo-Selbstständige, die dann über die Athletenvereinbarung mit dem Verband ihr Arbeitsverhältnis regeln. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit AGB von einer Arbeitsplattform, denn die Athletinnen und Athleten sind da an viele Regeln gebunden, die sie überhaupt nicht beeinflussen können. Und der unbedingte Wille, an Wettkämpfen teilzunehmen, macht es eigentlich, gibt ihnen gar keine Alternative, diese Athletenvereinbarung nicht zu unterschreiben. Und das ist auch eine Situation, an der wir ständig dran sind und versuchen, da Verbesserungen zu erzielen.
Also Athletenvereinbarung können wir ja vielleicht noch mal kurz erklären. Das ist ein relativ kurzer Vertrag, den die Athletinnen und Athleten vorgelegt bekommen, zum Beispiel vor Olympischen Spielen. Im besten Falle für Sie dann, weil es eine sehr große Veranstaltung ist, in der eben so Sachen stehen, was Sie eben tun müssen oder welche Voraussetzungen Sie eben erfüllen müssen, wenn Sie teilnehmen wollen. Und Sie versuchen jetzt gerade diesen, vielleicht auch Zwang, der ja oftmals beklagt wurde, darzustellen, dass wenn Athletinnen und Athleten eben ein Leben lang auf so eine große Veranstaltung hintrainieren, dass sie dann eigentlich keine Möglichkeit haben, danach zu verhandeln.
Das ist genau richtig. Also es gibt innerhalb dieser Vereinbarung für die Athletinnen und Athleten momentan gar nicht so viel Spielraum, weil viele von den Regeln sind durch internationale Regelwerke auch vorgegeben. Also gibt es einen internationalen Anti-Doping-Code, es gibt die Regeln, die über die Olympische Charta des IOC vorgegeben werden. Da sind zum Beispiel die Werberegeln dabei, die besagen, dass die Athletinnen und Athleten ja eigentlich ihre ganzen Vermarktungsrechte abtreten und dann relativ wenig auch für eigene Sponsoren werben können. Da sind auch Regeln dabei zur Meinungsfreiheit, also wie sie sich bei den Spielen politisch äußern können. Und ja, da diese Regelwerke dann international sozusagen an der Spitze der Pyramide gemacht werden, ist es auch da für die Athletinnen und Athleten sehr, sehr schwer, Einfluss auszuüben. Und über diesen Zeitdruck, der oft entsteht, also wenn man nicht unterschreibt, dann kann man nicht teilnehmen, ist die Verhandlungsposition sicherlich momentan nicht die stärkste.
Vielleicht ist das ja auch eine Gemeinsamkeit, die Sie beide haben, auch aus den unterschiedlichen Zeitperioden, die Sie vielleicht abdecken. Herr Möhmann, deshalb vielleicht mal die Frage an Sie. Hatten Sie eigentlich den Eindruck, dass das Stichwort Gewerkschaft unter Vertragsprofis eigentlich ein absolutes Reizwort war im Fußballbusiness?
Diesen Eindruck habe ich von Anfang an gehabt. Und wir sind ja auch damals nicht mit dem Wort Gewerkschaft an die Spieler rangegangen oder haben uns vorgestellt, sondern Vereinigung. Interessensvereinigung war mehr der Ansatz.
War das auch der Grund, weil das ein Reizwort gewesen
auch
wäre?
Auch der Grund. Ich habe auch dann im Laufe dieser anderthalb Jahre Vorbereitungszeit, ich habe auch Gespräche mit der DAG geführt, die uns gerne als eigene Abteilung damit einbeziehen wollten in diesen Gewerkschaftsverbund. Und wir haben das dann nicht gemacht. Wir wollten schon eine unabhängige Stelle bleiben oder erstmal werden natürlich und dann auch das forcieren. Und wir sind von uns aus ein bisschen weggerückt von dem Begriff Gewerkschaft, weil wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht vorhatten, vielleicht Tarifverträge auch in unserem Forderungskatalog oder was mit aufzunehmen.
Herr Möhmann, Sie haben vorhin angesprochen, dass es auch für Sie schon bei der Gründung eine Art Gratwanderung war wegen der Außenwirkung. Der Vorwurf, der da im Raum steht, ist ja gerade bei Fußballern, das ist ja echt Meckern auf hohem Niveau. Die können ihr Hobby zum Beruf machen. Das hat Herr Herber gerade auch durchscheinen lassen, dass ihm dieses Argument durchaus geläufig ist. Ist es Ihnen oft begegnet, auch in der Öffentlichkeit, dass man eigentlich gesagt hat, also euer Arbeitsverhältnis, das müsst ihr doch als Geschenk ansehen. Du darfst als Athlet, als Athletin arbeiten.
Ja, sicher ist einem das öfters begegnet und es ist ja auch, und es war auch vom Ansatz her damals ja nicht unrichtig. Es ist ja auch so gewesen, dass wir zunächst ja wirklich nur, oder dass ich mich zunächst nur an die erste Liga gewandt habe, die ja zu dem Zeitpunkt auch schon ganz gut dastanden, aber die ja trotzdem Probleme hatten. Wenn zum damaligen Zeitpunkt war es ja noch so, dass man auch bei auslaufenden Verträgen nicht einfach wechseln konnte, sondern noch ablösepflichtig war.
Und das hat das Bossmann-Urteil 1995 dann geändert, das berühmte.
Das wurde danach ja Gott sei Dank geändert und hat natürlich für die Spieler dann mehr Möglichkeiten geschaffen und der Wechsel wurde vielfach einfacher dann. Ne? Es ist schon so, dass ich dafür auch Verständnis habe und wir deshalb ja auch bewusst diesen Begriff in der Anfangsphase zumindest gar nicht benutzt haben und uns sogar da ein bisschen von distanziert haben. Wir haben ja auch publik gemacht, dass wir mit Sicherheit uns nicht vorstellen können, dass wir streiken wollen, um irgendwas durchzusetzen, sondern wir wollen mitarbeiten. Wir wollen praktisch dafür sorgen, dass die, die ja diesen ganzen Zweig da auch letztlich als Hauptakteure bestreiten, dass die auch irgendwo daran mitwirken können mit ihren Standpunkten und mit ihren eigenen Meinungen. Und das war der Ansatz und das hat sich ja dann auch letztlich durchsetzen können. Und mittlerweile hat die VDV auch viele gewerkschaftliche Aufgaben, aber auch Aufgaben, die darüber hinausgehen.
Wenn Sie das mit dem Streik jetzt gerade ansprechen, denken Sie, das ist auch der Grund, warum Spielerinnen und Spieler heute eigentlich ganz, ganz selten auf internationaler Ebene, wenn wir das so beobachten, in einen Streik gehen oder mit Streik drohen, weil man eigentlich den Eindruck hat, dass die Öffentlichkeit das nicht mittragen würde? Also es gäbe ja viele Themen, bei denen die Spieler zum Beispiel mit der FIFA, mit dem Weltverband oder der UEFA nicht auf einer Linie sind.
Ja, ist schon richtig, aber der Ansatz ist so. Es ist ja so, dass der Fußball gehört ja zu einem, ich weiß nicht zu welchem Prozentsatz, das soll jeder selbst entscheiden, aber der Fußball gehört ja den Fans, gehört ja der Allgemeinheit und ist ja irgendwo da doch auch verpflichtet, dann diesem Rechnung zu tragen. Und ich glaube aber, dass die Spieler das auch, weil sie es wissen, auch wollen. Da müssen schon extreme Situationen entstehen, um jetzt irgendwo eine Gemeinschaft hinter sich zu bringen, die jetzt innerhalb Deutschlands oder auch weltweit dann wirklich mal streikt.
Herr Herber, wann ist das bei Ihnen in letzter Zeit mal Thema gewesen? Zum Beispiel, als es um Olympische Spiele in der Pandemie ging, als einzelne Sportlerinnen und Sportler gesagt haben, wir fahren nicht hin. Ist Streik ein Thema oder auch wegen der Außenwirkung nicht? Oder ist es einfach nur nicht organisierbar?
So auf internationaler Ebene einen Streik zu organisieren, halte ich momentan für fast unmöglich, obwohl es im Fußball auch die Weltspielergewerkschaft FIFPro gibt. Aber das ist sehr schwer machbar. Für uns war bisher Streik auch kein Thema, auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele nicht, weil wir natürlich wissen, wie viel für die Athletinnen und Athleten an diesen Spielen hängt. Erstmal, wir sagen das ja immer wieder, also dieser Lebenstraum, aber auf der anderen Seite ja auch eine ökonomische Grundlage, die Möglichkeit, sich für Sponsoren in Stellung zu bringen. Überhaupt der Kaderplatz, die erneute Kadernominierung hängt daran. Also die Athletinnen und Athleten stehen einfach in ganz starken Abhängigkeitsverhältnissen zu ihren Verbänden, die sie nominieren, aber auch in Abhängigkeit zu diesen großen Events, die ihnen die Plattform bieten. Und da würde man auch jetzt als Organisation wie unsere mit so etwas eher wie Streik oder das auch nur vorzuschlagen, sehr, 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 sehr vorsichtig umgehen. Und deswegen ist das momentan auch für uns kein Thema.
Aber ist es nicht trotzdem so, dass ja einzelne Personen, ja selbst die Sie vertreten, ja doch schon relativ gut betuchte Sportlerinnen und Sportler sind, die vielleicht ja auch schon vieles erreicht haben? Also fällt dann der Gedanke da nicht trotzdem mal, um vielleicht einen Effekt auszulösen?
Ja, dass das irgendwann mal ein Thema sein könnte, wenn es darum geht, ein bestimmtes Anliegen durchzusetzen, würde ich gar nicht ausschließen. Es kommt tatsächlich darauf an, welche Gruppe es ist. Ich denke, es ist wahrscheinlich einfacher zu organisieren in einer Sportart. Ich glaube, es ist auch in den Mannschaftssportarten. Deswegen sehen wir ja auch bei den größeren Organisationsgrad bei Spielergewerkschaften, weil da gibt es einfach Umkleideräume, in die man gehen kann. Dort kann man organisieren, dort hat man schon ein Gemeinschaftsgefühl, was man mobilisieren kann. Da ist das wahrscheinlich einfacher. Die Athletinnen und Athleten, die wir vertreten, sind über ganz viele verschiedene Stützpunkte verteilt. Also das sind schon Herausforderungen, die wir auch haben. Aber ich kann mir das auch perspektivisch vorstellen. Aber es muss natürlich auch ein sehr großes Anliegen sein, was die Athletinnen und Athleten ja emotional und vielleicht sogar existenziell mobilisieren kann.
Das Sportgespräch im Deutschlandfunk zum 1. Mai über die Arbeitsbedingungen von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern. Zu Gast sind der Gründungspräsident der Spielervereinigung VDV, Benno Möhlmann, und der Geschäftsführer von Athleten Deutschland, Johannes Herber. Lassen Sie uns das Ganze ein wenig konkreter machen. Wir wollen ja verstehen, was die Spielervereinigung und Athletenvereine ganz konkret angehen, welche Probleme. Herr Möhlmann, war schon Ende der 80er Jahre das große Thema, die Belastung?
Die Belastung war zu dem Zeitpunkt noch nicht das große Thema, das muss ich konstatieren. Bei uns ging es mehr darum, zum einen jetzt eben diese Wechselmodalitäten zu verbessern, das heißt, die Ablösebedingungen dabei vertragslosen Zustand zu ändern. Das war ein ganz großes Thema, weil doch einige da bis zum Jahr oder manchmal sogar noch länger einfach ihre Arbeit nicht nachgehen konnten und keinen Verein gefunden haben. Die Belastungssteuerung war nicht das Thema, es war Versorgung, Thema war da, es gesundheitliche Fragen waren sicherlich auch schon Fragen, auch Doping-Hintergründe wurden damals schon thematisiert.
Im Fußball, erzählen Sie mal.
Ja, es gab immer auch schon da Ansatz, dass in einzelnen Vereinen oder einzelne Spieler dann auch individuell doch ein bisschen übermotiviert aufliefen und so den Eindruck erweckten, dass sie die eine oder andere Pille vielleicht genommen hatten. Ne? Und insofern wollten wir schon da irgendwie auch, um das Image einfach auch da zu verbessern, hatten wir uns auch auf unsere Fahnen geschrieben, dass wir dieses Thema angehen und dass wir einfach auch die Spieler schon damals dann besser darüber informieren, welche Wirkungen oder Nachwirkungen eventuelles Doping mit der Zeit auf den Körper haben kann.
Herr Herber, Sie bieten ja auch eine Rechtsberatung an bei Ihnen im Verein. Pausenregelung, Urlaub, Erholung nach der Verletzung. Sind das Top-Themen oder ist das eher so unter ferner Liefen?
Das sind vor allem Themen für die Athletinnen und Athleten aus den Mannschaftssportarten. Weil, das können wir ja feststellen, die Terminkalender für die Spielerinnen und Spieler dort werden immer voller. Die internationalen Wettbewerbe werden immer weiter ausgeweitet. Da sind ja auch oft dann die Ligen, die internationalen Ligen in Konkurrenz zu den Verbänden, die auch noch internationale Wettbewerbe ausrichten. Und dann gibt es in Deutschland die Nationalliga, es gibt Pokalspiele. Und da sind wir jetzt mittlerweile zum Beispiel in der Basketball-Bundesliga bei auch 70, 80 Spielen im Jahr für die Top-Mannschaften. Das ist dann im Grunde so wie in der NBA. Und wir haben aber gleichzeitig natürlich nicht die Standards, die in der NBA vorherrschen. Das heißt, die Spieler sitzen dann immer noch in engen Bussen nach Auswärtsspielen. Sie haben auch keine verpflichtenden Pausen danach. Also das sehe ich immer noch als tatsächlich eine große Herausforderung, diese Belastungssteuerung. Wir haben ja einfach Arbeitsschutz im Profisport gar nicht wirklich definiert. Auch wenn ein Nationalspieler nach einem langen Sommer in der Nationalmannschaft mit 6 Wochen Trainingslager und 2, 3 Wochen Turnier kommt er zurück, muss sofort wieder im Heimatverein ins Training einsteigen. Und das sind ja auch dann die Situationen, in denen Verletzungen passieren. Und da gibt es einfach keine verbindlichen Regeln. Und das würde ich sehr begrüßen, wenn man sich dahingehend auch nochmal Gedanken macht. Und also es werden ja mittlerweile sehr, sehr viele Daten auch über die Athletinnen und Athleten gesammelt. Es gibt in manchen Verbänden und auch in den Profivereinen so Monitorings, wo wirklich die Schlafdaten, dann aber natürlich auch die Leistungsdaten gesammelt werden. Und ich glaube, da schlummert viel Potenzial, was die Belastungssteuerung angeht. Wir kennen das aus den amerikanischen Profiligen. Dort werden mit Hilfe von Algorithmen dann auch Verletzungswahrscheinlichkeiten errechnet und Spieler werden dann auch bewusst geschont, auch in wichtigen Spielen, weil man weiß, dass die Verletzungswahrscheinlichkeit dann vielleicht um 30% höher ist. Aber das benötigt natürlich auch Ressourcen und Personal, die diese Daten auswerten können. Also ich sehe im Moment schon, dass man so eine Sammelwut hat an Daten, weil man das jetzt kann. Auch Bewegungsdaten, Spieler können getrackt werden, man sieht, wie schnell sie rennen, wie hoch sie springen. Und wie müde sie sind, aber die Schlüsse, die man daraus zieht, die sind, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Und das ist die Übersetzung, die gemacht werden muss.
Wenn Sie jetzt hören, dass es früher ja viel weniger Unterstützung gab für Athletinnen und Athleten, weil teilweise der Bund nicht so viel bezahlt hat, weil es die Sporthilfe noch gar nicht gab in Deutschland. Ich erinnere mich an eine Geschichte vom Tischtennisspieler Hans-Wilhelm Gaeb, der vor Jahrzehnten dann einfach einen Tischtennisschläger erfunden hat und vermarktet hat, damit er über die Runden kommt. Wenn Sie das Argument hören, dass ja Sportlerinnen und Sportler vielleicht auch heute noch viel mehr in die Ich-AG gehen könnten und einfach selbst auch kreativ sein könnten und vielleicht weniger eine Nehmerinnenhaltung einnehmen sollten, was sagen Sie dann?
Ich antworte dann, dass die Anforderungen an die Athletinnen und Athleten heutzutage meines Erachtens um einiges größer sind als die Anforderungen an die Athletinnen und Athleten aus vergangenen Zeiten. Das heißt, dass sie größere Trainingsumfänge haben, dass sie sich auch in ihrer Lebensführung einfach noch professioneller, disziplinierter sein müssen, um tatsächlich an die Weltspitze zu kommen. Und das ist ja auch der Anspruch. Also es wird ja gefördert, damit Athletinnen und Athleten Deutschland international gut repräsentieren. Und das passiert nun mal über sportliche Erfolge. Und um dahin zu kommen, benötigt man eben ein enormes Commitment, das auch andere Tätigkeiten sicherlich einschränkt. Gleichzeitig will ich aber sagen, dass es ja auch ganz viele, den Großteil der Athletinnen und Athleten gibt, die nebenbei ja auch studieren und die auch sich bemühen, wie Sie gerade sagten, die Ich-AG-Rolle nämlich anzunehmen, indem sie sich zum Beispiel in den sozialen Netzwerken ihre Marke stärken, darüber versuchen, Sponsoren zu generieren, die eigene Crowdfundings ins Leben rufen, die selber auf Akquise-Tour gehen bei vielleicht lokalen mittelständischen Unternehmen, um dort Unterstützung zu bekommen. Also ich glaube, da tut sich auch ganz schön viel, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sichtbar ist.
Jetzt sind wir schon bei der Schlussrunde angekommen. Ich starte mit Herrn Möhlmann. Sie sind ja inzwischen sozusagen Beobachter von der Seitenlinie. Sie waren bis vor ein paar Jahren noch Trainer, Fußballtrainer. Aber was würden Sie denn rückblickend sagen? Was waren denn die größten Meilensteine in der Zeit, die Sie überblicken?
Ja, der erste große und wichtige Meilenstein war sicherlich damals das Bosman-Urteil, dass eben man wirklich nach Beendigung seines Vertrages auch dann die freie Auswahl hatte, wohin man gehen konnte in diesem Bereich. Ansonsten ist in der Zeit wichtig gewesen, dass die VDV sich wirklich stabilisiert hat. Sie hat mittlerweile um die 1400 Mitglieder. Sie hat den Mitgliederkreis auch erweitert. Sie kümmert sich mittlerweile nicht nur um die aktiven Erst- und Zweitligatrainer, sondern hat den Amateurbereich mit einbezogen bis zur Oberliga runter.
Spieler meinen Sie?
Ja, die Spieler, die im Amateurbereich mitgenommen bis zur Oberliga hin, hat auch schon die Möglichkeit, dass junge Spieler, die Profis werden wollen, die den Beruf vielleicht anstreben, ab dem 15. Lebensjahr eine eigene Mitgliedschaft da nutzen können und auch schon da beraten werden. Wir haben natürlich mittlerweile auch schon einige Frauen dabei, die sich immer aktiver auch in die Arbeit mit einschalten da. Und das ist schon schön, auch für mich. Das ist einfach so eine Sache, die damals dann eben initiiert wurde, sich gut entwickelt hat, von DFB, von der DFL mittlerweile anerkannt wird, in den Gremien dabei ist, ne, und auch die Meinung der Spieler immer mit einbringen kann.
Herr Herber, mit Ihnen schauen wir jetzt noch in die Zukunft. Was sind denn die großen Hebel, die Sie anschieben wollen für Ihre Athletenvertretung in den kommenden Jahren?
Ja, unser großes Ziel ist natürlich, dass sich die Rahmenbedingungen der Athletinnen und Athleten sukzessive verbessern. Das heißt auch natürlich, dass sie Möglichkeiten bekommen, stärker an den Einnahmen von Sportgroßereignissen zu partizipieren, dass sie die Möglichkeit haben, eben auch sozial stärker abgesichert zu sein. Und es gibt einen verschiedenen Strauß von Werkzeugen, wie man als Athleten Deutschland diese Verbesserung beeinflussen kann. Und ich bin sicher, wir werden gute Lösungen finden, um uns selber zu bedienen.
Das war das Sportgespräch zu Arbeitsbedingungen im Spitzensport. Danke an meine Gäste, den Ex-Basketball-Nationalspieler Johannes Herber, heute Geschäftsführer von Athleten Deutschland und Ex-Fußballtrainer und Profi und Gründungspräsident der Spielervereinigung VDV, Benno Möhlmann. An unsere Hörerinnen und Hörer der Hinweis auf der Seite denkfabrik.deutschlandradio.de und in unserer kostenlosen DLF-Audiothek finden sich viele weitere Beiträge zu unserem Denkfabrik-Thema 2022. Von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.